Neue Ausgabe Future Limited, der wunderbarste Science-Fiction-Podcast der Welt oder vielleicht sogar des Universums. Manchmal lehnen wir uns ja ein bisschen weit aus dem Fenster, aber das dürfen wir, weil wir sind schließlich Futuristen und wenn man sich nicht weit rauslehnt, dann sieht man nichts. Und wir reden heute, wie immer hier, Jochen Dreyer und Max von Malotki. Jochen ist schon wieder am Rumgibbeln, das gefällt mir. mein Lieber, wir mussten ein bisschen Hausaufgaben machen für diese Geschichte, weil wir wollten lesen das neue Buch von William Gibson, gerade erschienen, Agency, und mussten dafür noch was Altes lesen.
Ja, genau. Es ist das Buch davor, The Peripheral, ist quasi Band 1 von zwei Bänden. Und das zweite heißt Agency und ist dann jetzt vor ein paar Wochen rausgekommen. Und es hieß schon so, und das spielt im gleichen Universum. Und bevor wir es gelesen haben, konnten wir es ja nicht genau wissen. Aber es ist tatsächlich so, ich würde jedem empfehlen, lest halt erst Peripheral und lest dann Agency. Ansonsten irgendwie fehlt es was. Das erklärt sich vielleicht auch alleine, aber nein, es sind zwei Bücher, die gehören zusammen und die liest man zusammen.
Du würdest es nicht solo lesen.
Ja, man kann Agency auch so lesen, aber da ist man schon ein bisschen allein gelassen, so irgendwie. Also ich finde es halt, also jetzt, so wie es mir ging, war es halt angenehmer, weil ich sozusagen schon viele Charaktere kannte, weil ich die Grundweltidee schon kannte und dann ist der Zugang irgendwie einfacher. Wozu ich wirklich aber sagen muss, wenn ich schon über Zugang spreche, The Peripheral, und dass die ersten 70 Seiten, 50 bis 70 Seiten, grob geschätzt jetzt mal, die sind eben nicht besonders zugänglich, sondern, aber das ist auch, wenn man William Gibson mag, man muss einfach sich einfach mal da reinfallen lassen und einfach sich so wie in einer Art Pool legen mit etwas fremdfarbigem Wasser, ist jetzt nicht so das typische Blau, mit ganz vielen neuen Wörtern, Slangs, und da muss man erstmal drüber lesen und sich das ein bisschen merken, und das wird dann nach und nach erklärt und dann wird auch klar, was das für Wörter sind. Das ist so ein bisschen schwierig. Ich habe mich da auch selbst ein bisschen mir so ein bisschen schwer getan, aber es lohnt sich dann, und gerade weil das dann alles erklärt wird, hat man diese ganzen Wörter, die dann auch im zweiten Buch noch eine Rolle spielen, hat man die drauf und dann kann man schneller in die Geschichte einsteigen. Und das macht zusammen einfach eine schöne Welt. Und deswegen sage ich, lest beide, lest nicht nur das eine. So, ja.
Ja, William Gibson gibt sich tatsächlich immer unfassbare Mühe, das so sehr, ich sag mal, farbenreich zu malen. Ja, es gibt Leute, die malen mit so ein paar einfachen Strichen irgendwas dahin. Der ist echt immer... Pleonasmus ist, glaube ich, das richtige Wort, die Überfülle, ja. Also bei William Gibson, auch die Leute, wie die aussehen, wie die angezogen sind, da wird immer unheimlich viel beschrieben. Da kann nicht einfach nur jemand durch die Tür kommen. Da wird immer bis zur Marke der Rollen am Skateboard irgendwie alles beschrieben. Das ist quasi alles dabei, aber auf eine coole Art und Weise, ja. Also versteht mich da nicht falsch. Vielleicht, weil ihr sicherlich daran interessiert seid, worum es geht und was das große Konzept ist, was man erstmal begreifen muss, das können wir euch vielleicht verraten an dieser Stelle. Und zwar ist es so, man kann sagen, es ist ein Buch, was in der Zukunft spielt, weil wir befinden uns eigentlich im Jahr 2136, aber so ein paar Typen mit zu viel Zeit und viel zu viel Geld, also sagen wir mal Multimilliardäre, die sich überlegt haben, ich will irgendwas Verrücktes machen, was sonst keiner macht, haben viel Kohle ausgegeben, um sich in alternative Zeitlinien begeben zu können. Die sogenannten Stubs heißen die dann, die existieren ab dem Zeitpunkt, wo da sich da jemand reingeschnuppelt hat, auch weiter. Und die, ja, kann man sagen, benutzen dann diese alternativen Zeitlinien als ihren persönlichen Spielplatz, ja, auf globaler Ebene und machen dann irgendwelchen geopolitischen Quatsch oder versuchen, die Wirtschaft durcheinander zu bringen. Also sowas wie ein Computerspiel, aber im internationalen Maßstab. Und vor allen Dingen, das ist eigentlich das ethisch und moralisch etwas Verwerfliche dran, würde ich sagen, Jochen, vor allen Dingen mit Konsequenzen für die Menschen, die in dieser Welt aber auch ja tatsächlich leben. Es ist ja nicht so, als wäre das ein Computer, der hinterher wieder abgeschaltet wird.
Ja, und man muss allerdings dazu sagen, es ist nur Informationsaustausch möglich. Es ist nicht so, als könnten die wirklich selbst dort, also sie müssen mit Leuten arbeiten und die überzeugen, im Zweifel halt, also sie können schon halt irgendwie auch so den Markt bestimmen, also irgendwie die Börse oder so, also so Informationssachen halt, aber sie können nicht...
Willst du damit sagen, sie müssen gut am Telefon sein?
Ja, sie müssen die Leute überzeugen, mit Leuten reden und dann können sie was in der Welt verändern, können sie so irgendwo in eine Richtung drücken und sie können aber nicht wirklich in dem Sinne eingreifen oder hinreisen und auch das ist auch möglich. Auch die Leute aus der Vergangenheit können sozusagen über periphere oder dezentrale Geräte, sie nennen es in der Zukunft ein Peripheral, sozusagen einen Körper, ja nicht bewohnen, aber besuchen und ihn dann nutzen in der Zukunft und da dann rumlaufen und mit denen sprechen. Also so auch, also das, das ist alles, wie ich schon meinte, das klingt alles ein bisschen viel und ein bisschen, ja, also vor allem auch so viel, weil wir zum Beispiel im ersten Buch mit zwei Zukünften arbeiten. Beides, seit die 2136 irgendwas, Welt liegt in der Zukunft und auch die Vergangenheit, in die sie zurückreisen, liegt auch in unserer Zukunft. Das ist ein bisschen viel und das ist schwer so zu greifen. Aber wenn man sich einfach merkt, okay, Leute aus der Zukunft können in die Vergangenheit schauen, damit kommunizieren und sobald sie anfangen, mit dieser Welt zu kommunizieren, ist es nicht mehr ihre Vergangenheit ab da, weil dann verändert sich etwas. Und deswegen können sie da tun und lassen, was sie wollen, denn es hat nichts mit ihrer Zukunft zu tun. Und manche wollen da halt Warlords spielen und manche wollen halt versuchen, eine bessere Welt herzustellen, weil die Welt in der Zukunft, die ist halt nicht mehr so richtig schön, weil es gab halt die große Katastrophe. Fast alle Menschen sind ausgestorben, fast alle Tiere sind ausgestorben. Und ja, es hat irgendwas, wird immer gesagt, mit Klima zu tun, großen Seuchen und sowas alles. Und das heißt The Jackpot. Also es ist was passiert. Und ja, die übrig geblieben sind, haben viel Zeit, viel Geld, offenbar. Das bisschen Leben, was noch übrig ist. Und viel Computer, offenbar. Und können halt, ja, vertreiben sich die Zeit tatsächlich irgendwie mit dieser mit diesen Vergangenheitswelten, ja.
Ja, gut, die Geld haben, ne? Es gibt auch so ganz interessant halt mit allen möglichen, ja, so wie so, wenn man sich so bestimmte Städte anguckt, dann fühlt sich das immer eher an wie Disneyland, wo Leute sich die ganze Zeit verkleiden und irgendwelche Projektionen zu sehen sind und so. Es ist alles immer auf mehreren Ebenen unterwegs. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand das sehr spannend auf der einen Seite, wie quasi wir unseren Helden folgen, ja, also so einer Truppe von Helden, die quasi sich engagiert, damit Typen in diesen alternativen Realitäten nicht zu viel Blödsinn anstellen. Ja, es geht so ein bisschen darum, die Welt zu retten, auch auf der anderen Ebene, da wo eben der ganze Scheiß noch nicht passiert ist. Ja, dieses, was du gesagt hast, The Jackpot, hört sich ja auch schön ironisch zynisch an. Das ist halt genau der Fall. Da ist halt so richtig schön alles in die Hose gegangen, was alles in die Hose hätte gehen können. Und dann war die Welt eben tatsächlich mal kaputt. Was eben, würde ich sagen, relativ deutlicher Appell ist an alle, die das Buch lesen, so wie es momentan aussieht. Dass es eben, wenn man Pech hat, bestimmte Bedingungen geben kann, unter denen dann 4, 5, 6 Sachen zusammen passieren. Und dann kommen wir wirklich nicht mehr zurück. Und dann kann man vielleicht wenigstens so einer alternativen Zeitlinie helfen. Und dieses Konzept, das findet man tatsächlich in beiden Büchern und man findet auch das Personal in beiden Büchern, die so wieder so Abenteuer erleben. Und dann gibt es natürlich immer, sag ich mal, zentrale Figuren, die so ein bisschen die Helden sind, um die sich alles dreht, in den beiden Büchern, in diesen alternativen Vergangenheiten. Und das Coole ist, also ich muss sagen, mir hat es sehr gut gefallen, wie er das alles beschrieben hat. Mir hat es auch gut gefallen, wie er die Zukunft beschrieben hat, mit vielen politischen Implikationen, ja, wer da so dahinter steckt, was es so für neue, ich sag mal, Strukturen gibt, zum Beispiel allein das Wort The Clapped, ja, also so wie Kleptocracy, also The Clapped abgekürzt, das sind sozusagen die an der Macht sind, ja, im Hintergrund so die Fäden ziehen.
Ja, das zieht sich auch ein bisschen durch, ne, diese Vorstellung, dass es eine Geldelite gibt, die in der Zukunft alles in der Hand hat, ja, so.
Ja. Ja, ja, und ich, also, ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich hätte mir fast, deswegen wollte ich auch unbedingt das zweite Buch lesen. Ich wollte mehr davon. Hm. Ja, ich wollte mehr darüber lesen, weil ich fand das toll. Und ich fand, und deswegen ist es so wie sowohl positiv als auch negativ, muss ich jetzt sagen. Es war sehr, sehr viel angelegt. Es war sehr, sehr viel in The Peripheral schon angelegt, wo man Sachen erfahren hat, wo ich dachte, okay, vielleicht hat das ja auch dann mal irgendwann eine Bedeutung und er nimmt das nochmal auf oder die Person oder die Person oder was der will oder was der will. Aber ich fand, in The Peripheral hat das ganz gut funktioniert, weil da hat es so eine sehr Guerillakrieg, pseudokoloniale Geschichte, wo quasi in der Vergangenheit geholfen wird und wirklich handfest was gemacht wird mit Leuten, die da rekrutiert werden. Ja. Mhm. Aber in Agency zum Beispiel hat er sich wahrscheinlich gedacht, okay, dann mache ich das mal nicht mehr. Es soll jetzt nicht wieder so ein Action-Ding werden, sondern es soll anders werden. Und wir wissen beide, dass er das Buch ja auch nochmal umschreiben musste, weil es zu nah an politischen Ereignissen war, die es gegeben hat. Und ich fand, der Anfang war sehr, sehr, sehr vielversprechend. Und dann wurde es immer langweiliger.
Ja, das stimmt schon so. Das dödelt so ein bisschen rum, das Buch. So, ja, also total. Es kommt nicht so richtig, also es geht nicht so richtig vorwärts. In beiden Welten passiert nicht so richtig was eine Zeit lang. Also es ist so eine Art von, also die in der Vergangenheit sozusagen versuchen sich Leute so mehr oder weniger ein bisschen zu verstecken vor anderen Leuten, die sie beobachten, ohne jetzt irgendwie Kontext zu liefern. Und aber das dauert echt, also die fahren immer so von A nach B und während sie von A nach B fahren, besuchen sie mal wieder die Zukunft und es passiert aber auch in allen Richtungen nicht ein bisschen was. Es soll dann so ein bisschen irgendwie aus wie so eine Verschwörung hintenrum beschrieben werden, aber irgendwie so richtig packt das nicht. Und
null.
Ich habe da verschiedene Theorien dazu, warum, also ich. Okay, nochmal anders, weil du das eben da auch gesagt hast, ne, was mir sofort eingefallen ist. Du hast gesagt, es wurde so viel angelegt. Es wurde angelegt, sozusagen die Idee der Stubbs ist ja für mich fast so eine Idee, wie da hätte man eine Serie rausmachen können, wie Stargate.
Absolut.
Oder so. Ja? So
absolut.
Irgendwie so. Es gibt immer so die in der Zukunft und die müssen immer irgendetwas in der Vergangenheit reparieren, weil irgendwelche Leute da wieder eingegriffen haben und so. Und dann sind so unsere Helden, treffen auf andere Helden, die wir halt so kurz begleiten oder so. Und selbst im zweiten Buch kommen Leute aus der ersten Welt, können auch sozusagen dann in diese Welt reinschauen. So, das ist, aber irgendwo verliert er diesen Spannungsfaden ein bisschen. Und das ist meiner Meinung nach, hat das ganz stark damit zu tun, dass er unglaublich viele politische Kommentare einbaut. Im zweiten Buch viel mehr noch als im ersten. Also im ersten ist ja schon Klimakatastrophe. Im zweiten sagt er das noch häufiger. Ich möchte mal gerade als Beispiel dafür, dass auf den ersten Seiten möchte ich gerade mal einen Satz sagen, wo sich in der Zukunft unterhalten wird über unsere Zeit, ja, also die 2020s. Da sagt eine Frau zu einem der Helden, der Wolf Nesserton heißt, die Frau von ihm sagt zu ihm, "Nothing before the 2020s has ever seemed entirely real to me. Hard to imagine they weren't constantly happy, given all they still had. Tigers, for instance." Ja, also es ist einfach so gleich so eine, auf der ersten Seite so, ey, wir gerade müssen eigentlich so froh sein mit all dem, was wir noch haben. Weil guck mal, bei uns gibt es alles noch, in unserer Zukunft hier gibt es gar nichts mehr, alles ist kaputt gegangen, wir müssen auf die Welt achten. Er hat da auch nicht Unrecht mit und das ist nur diese klimapolitische Ebene und dann gibt es noch ganz viel diese politisch-politische Ebene, weil in dieser Vergangenheit 2017 wird nicht, er sagt es nie mit Namen, aber es wird nicht dieser komische Präsident gewählt, sondern die erste Frau in den USA, ja. Also ganz klar Hillary Clinton, Donald Trump, Anspielung und sowas. Und er möchte das halt ganz viel kommentieren. Und ich finde darüber, und das kommt immer wieder vor, so nebenbei eingestreut. Und ich finde, er verliert da so ein bisschen Spannungsfaden.
Ja, aber es hat keinerlei Bewandtnis. Es wird ja auch nicht irgendwas mit diesem Fakt gemacht, dass dann diese Präsidentschaft in Gefahr wäre oder so. Das ist alles Background. Mhm. Und mein Problem ist dabei folgendes, dass natürlich er sagen will, guck mal, unsere Zukunft ist voll, voll schlimm. Aber ich finde dieses, wenn er darüber schreibt, diese Zukunft super, super spannend. Ich würde gerne viel mehr darüber erfahren. Ich denke immer so, geil, was ist das für eine ekelhafte Welt? Was gibt es da für mafiöse Strukturen? Deck die doch mal auf.
Im ersten Buch gab es so Müllberge, aber aus dem...
Einfach so. Und vor allen Dingen, ich war deswegen, erst war ich total hooked bei Agency, bei diesem neuen Buch, weil ich dachte so, okay, du kommst rein und wir hören von einer Figur, die heißt Verity Jane, App Whisperer, ja, also eine, die quasi sich darum kümmert, was weiß ich, Interfaces auszuprobieren, den Leuten dann zu sagen, hier ist gut, ist schlecht und so weiter. Und die bekommt mit so einer Brille zusammen eine künstliche Intelligenz, die sie ausprobieren lassen. Und diese künstliche Intelligenz ist so spannend und so cool und die Interaktion mit ihr und wir erleben das. Weißt du, das ist so wie, du machst diese kleine Box auf, da ist diese Intelligenz drin, dann auf einmal denkst du, okay, was kann die alles? Was macht die? Was will die? Warum hackt die jetzt diese Drohne da hinten? Was? Wieso hat die jemand angerufen? Warum kriege ich jetzt einen Beutel voll Geld? Es war wie so ein richtig geiles Rätselgame. Mhm. Und dann sind wir irgendwie, was weiß ich, 70, 90, 110 Seiten into the book und dann verschwindet diese KI und taucht bis zum Ende des Buches nicht mehr auf. Und ich halte das für den größten Fehler und das unfassbar verschenkteste Ding ever, nicht diese Beziehung zwischen dieser Person und dieser KI weiter aufgebaut zu haben.
Die hat so Spaß gemacht. Die KI hat so viel Spaß
gemacht.
Die hat Spaß gemacht. Die war natürlich halt so so mega fancy, ja, und so richtig weit entwickelt.
Die war super
so, aber sie war einfach nur also es war auch eine sie, ganz klar, und es war ein großartiger Charakter. Einfach sofort dargestellt und die...
super witzig.
Genau,
war
und
die,
das die beiden zusammen, Verity Jane und Eunice, wie sie genannt wird, die KI, haben ein super Verhältnis. Und wenn die verschwindet, die KI, dann ist Verity Jane auch sehr traurig und dann sind da auch so, dann weint sie, weil sie schon vermisst, was so fast so ein bisschen too much ist, weil man denkt, okay, ja, ihr habt jetzt eine Woche irgendwie miteinander verbracht, aber und da denke ich erst recht, warum kommt die denn nicht wieder? Weil, also das ist doch eigentlich das ist für mich der Spannungsbogen, der aufgebaut wurde. Wir wollen, dass die wiederkommt. Die ganze Zeit frage ich mich, wann kommt die wieder? Ich möchte, dass sie wieder da ist. Ich möchte endlich wieder Eunice hören, ja. Und das gebe ich dir recht.
Das ist einfach,
das ist irgendwie,
und dazwischen,
schade.
Du hast es ja gesagt, ja. Dazwischen fahren sie nur von A nach B und es hat keinerlei Bewandtnis, es passiert nichts, es hat keinerlei Konsequenzen, außer, und das ist das Schlimmste, und das ist was, wo ich sagen muss, ich weiß nicht, was William Gibson immer denkt, wenn er das macht. William Gibson liebt Figuren und führt eine Figur nach der anderen ein, und zwar wirklich, es kommt immer noch eine neu dazu. Und dann denke ich immer so, wofür, Buddy? Die machen eh nichts. Warum gibst du mir noch eine Figur, die ich begreifen muss, was die in diesem Plot soll?
Ja,
das Krasseste ist, es gibt eine Figur, die taucht so nach drei Vierteln des Buches nochmal auf und läuft einfach so mit und fragt immer so, aha, und was ist das jetzt? Und aha, und wieso? Und ich denke mal so, Digga, warum? Was soll die denn hier? Soll die nur nochmal fragen, was das alles soll? Soll die sozusagen the moment of awe darstellen, nach dem Motto, okay, alle anderen wissen jetzt schon Bescheid, wir brauchen jetzt nochmal jemand, der es nicht gerafft hat und nicht weiß, wie das ist mit den verschiedenen Welten oder was. Aber das fand ich, also,
ich weiß auch nicht,
fand
ob
ich
es
ganz,
vielleicht,
ganz langweilig.
Vielleicht war es auch, weil also in der Zukunft kommen ja eigentlich kaum neue Leute dazu, ja? Also so eine weitere von denen draufgerechnet, von denen, die im ersten Buch vorkamen, weil dort gibt es auch nicht so viele. Also von daher finde ich gut, dass er da nicht so viele eingeführt hat, weil so viele Menschen gibt es einfach nicht mehr.
Ja, da gibt es aber auch schon einige.
Ja, aber es
da
gibt ein paar,
schon.
Aber dann nicht so viele. Das ist, finde ich, auf der sozusagen auf der Vergangenheitsebene. In der Stub-Ebene kommen schon mehr dazu und da gebe ich dir auch recht, das finde ich so, so die Einzelcharaktere, die eigentlich da sind, hätten lieber ein bisschen mehr Farbe und ein bisschen mehr Platz vertragen, so wie der so sozusagen der IT-Multimillionär, mit dem Verity Jane mal zusammen war und ihr dann ein bisschen hilft und sowas, das ist so ein.
Das ist auch alles so unpersönlich, weil dir wird immer angedeutet, dass das total eng und speziell ist und so. Und du denkst, oh, das ist ein cooler Typ. Aber die tauchen immer nur wie so Stichwortgeber auf. Ja. Alle sind nur Stichwortgeber.
Genau, und das meine ich. Und ich glaube, dass halt William Gibson wollte hier nochmal von dieser total tollen Idee, die er halt im Peripheral angefangen hat, komplexe Idee und die im Peripheral halt auch gut und also wirklich gut umgesetzt war. Auch bis zum Schluss entspannt war. Also wenn man am Anfang drüber weggekommen ist, wirklich auch spannend ist, wenn auch mit vielen Personen.
Peripheral war der bessere Roman.
Genau,
definitiv.
Auf jeden Fall. Und ich wollte, aber hier habe ich das Gefühl, er will halt unglaublich viel noch dazu sagen, er hat quasi erfunden, oh, wir können in die Vergangenheit zurück. Zufälligerweise kann man halt im zweiten Buch auch, so weit ist noch nie einer in die Vergangenheit zurück. Und das ist halt zufälligerweise halt kurz nach der Wahl, ja, der US-Präsidentenwahl
ja,
und sowas.
Ey.
Also das ist alles, also ich finde es ist so sehr ich möchte nochmal einen politischen Kommentar abgeben. Und er hat auch mit den Sachen überhaupt nicht Unrecht und ich gehe auch total mit und seine Leser gehen auch mit bei diesem, okay, ja, Trump ist halt nicht geil und so, wäre schön gewesen, wenn anders und trotzdem ist die Welt bedroht, ja. Also das Klimawandel ist auch...
Es ist zu sehr... auf die 12.
Ja,
weißt,
genau,
es ist
weil,
so direkt.
Ja, weil er nämlich nicht in dem Moment nicht mehr wirklich über die Zukunft schreibt, in dem Moment auch für mich meiner Meinung nach nicht wirklich Science Fiction schreibt. Also, das ist ganz schwierig jetzt, aber ich finde,
aber
er
zwei,
hat das Buch
zwei,
geschrieben.
Zwei Sachen,
und, ja. Nein, ich muss anders, weil ich mich zu sehr da drin verhake, aber ich finde, also Science Fiction ist für mich eh mein Kommentar auf die Jetztzeit, ja? So.
Absolut,
ja?
Klar, das
und,
wissen wir, ja.
Genau, also weil ich das ja gerade so gesagt habe, von wegen, er hat nicht Science Fiction geschrieben. Also er hat Science Fiction geschrieben, aber ich finde, er hat zu viel zu offensichtlich einfach unterbringen wollen, anstatt das zu kommentieren in seiner Science Fiction Welt, sondern er hat einfach die ganze Zeit kommentiert, gesagt, ja, da die Wahl war anders und so, aber der Brexit hat auch nicht stattgefunden und sowas. Aber es ist irgendwie so wie eine Wunschwelt, die er hat und die viele von uns haben, die er einfach nochmal beschreiben wollte. Ja?
Ja. Also, das ist, und sorry, er hat dabei einfach vergessen, eine Geschichte zu erzählen, if you ask me. Zumindest im zweiten Band. Also den ersten Band kann man uneingeschränkt empfehlen, das macht Spaß, das zu lesen, da passiert auch was. Im zweiten ist das nicht so. Eine Sache möchte ich nur sagen, vielleicht. Das wird jetzt komisch kommen. Mhm. Aber ich sag dir eins, ich würde mir wünschen, er schreibt einen dritten Roman in der Welt, weil wir haben jetzt eine KI.
Und
diese KI ist übermittelbar über Informationskanäle. Das heißt, diese KI kann sicherlich zwischen diesen Welten hin und her, das heißt, die wird auch in die Zukunft gehen können.
Das
ist für mich der eigentliche Clou, der hier überhaupt nicht ausgetanzt wird, weil im Grunde wird hier alles nur sozusagen das Setting nochmal gebracht. Wenn er jetzt einen dritten Roman schreibt, dann würde ich das sehen wollen, wie die sich in der Welt bewegt, weißt du? Mhm. Vielleicht zusammen mit Verity Jane. Verity Jane kriegt dann einen Körper in der Zukunft, also so ein Peripheral, und dann können die beiden da irgendwelche Abenteuer erleben. That would be my pick. Dann würde ich sagen, Digga, dann schreib noch ein drittes Buch. Aber dann erzähl auch eine Geschichte, nachdem du mir jetzt ein halbes Buch oder ein Dreiviertelbuch nur Setting präsentiert hast von Leuten, die auf irgendwelchen Fahrzeugen von A nach B fahren. Mhm. Und das Krasse ist, Jochen, die zwischendurch fragen die immer, warum fahren wir da hin?
Ja, und die sagen,
das wissen wir selber nicht. Alter.
Das ist krass, wie oft das gesagt wird.
Was soll das denn?
Es wird echt,
das macht keinen Spaß.
Es wird echt häufig gesagt, ich weiß nicht, warum wir jetzt hier hinfahren.
Das ist so unbefriedigend. Mhm. Auf der anderen Seite, um mal zu sagen, es ist immer noch William Gibson. William Gibson hat halt zwischendurch einfach mal Sätze drin wie Non-Digital Surveillance is weaponized boredom.
Ja.
Und das ist einfach ein geiler Satz, wo ich so denken würde, cool, das würde ich mir direkt auf Twitter irgendwo zwischendurch hinschreiben als Untertitel. Und der Typ ist einfach toll im Beobachten, im Beschreiben und was für tolle Charaktere man hat. Und was du ja gesagt hast, ganz kurz, du hattest ja vorhin gesagt, man soll eine TV-Serie draus machen.
Ja, stimmt.
Und Tatsache ist, Amazon macht ja eine TV-Serie da draus.
Ach so, das habe ich gar nicht gelesen.
Ja, Jonathan Nolan, der Bruder von Christopher Nolan, zusammen mit Lisa Joy, das sind die beiden, die Westworld gemacht haben, die machen für Amazon erstmal einen Piloten, glaube ich, aber da soll eine TV-Serie draus werden.
Das ist ja perfekt, weil die Nolan-Familie so gerne mit Zeit spielt. Es ist ja quasi perfekt.
Ja, und irgendwelchen Androidenkörpern Peripherals und die nehmen wir mal an, dass die produktionstechnisch den Look and Feel gut hinkriegen. Mhm. Und da hast du recht, wenn man das dann verfilmt, weißt du, dann wird das nämlich auch wieder Spaß machen. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass ich die TV-Serie lieber gucken will, als dieses Buch zu lesen. Mhm. Das sage ich selten über Bücher, aber ich könnte es mir vorstellen.
Jetzt muss ich finde es total gut, wie du das, also gerade dein Problem mit dem Buch beschrieben hast, so, ne? Und mir ging es ähnlich. Und ich will nochmal unterstützen, diese KI, es gibt auch in der Zukunft KIs, die heißen ja lustigerweise, das fand ich auch ganz cool, die Aunties, das sind sozusagen die alten Aunties. Algorithmen, die halt sozusagen halt alles berechnen und alles sehen und sowas. Und die KI, die halt dann im zweiten Buch vorkommt, die ist eigentlich, wenn die sich so weiterentwickeln würde, besser als die Aunties sozusagen in der Zukunft geworden sind. Und das wäre deswegen auch sehr spannend, wenn das miteinander interagieren würde. Das auf der einen Seite. Dann habe ich natürlich, das mache ich immer ganz gerne, wenn ich dann das Buch dann gelesen habe, dass ich so ein bisschen mehr auch die Kritiken angucke dazu. Natürlich gibt es ja zu. Und es gab Kritiken, die haben ähnliche Sachen, wie wir gesagt, so ein bisschen, wo ist denn der Plot hin? Warum ist denn das einfach nicht so? Also warum ist der, wo ist der Roman denn geblieben, sozusagen in diesem Roman?
Ja.
Und da haben natürlich, also das war jetzt zum Beispiel beim Guardian, und darunter gibt es eine sehr ausufernde und sehr seriös kluge Kommentardiskussion darunter, muss man auch mal sagen.
Jetzt bin ich mal gespannt.
Da haben auch viele gesagt, so, dass halt Gibson ist jetzt nicht unbedingt immer so sozusagen der Plotschreiber schlechthin gewesen. Es ist mehr halt so, um in dieser Welt, die er aufbaut, also Texture above the Plot, hat ja einer gesagt, ja. Und das stimmt ja auch so. Aber auch selbst das finde ich, dass er das im Buch, im zweiten Buch halt oft quasi die Texturen, die er im ersten gebaut hat, benutzt er, aber entwickelt sie ja gar nicht so sehr weiter. Ich möchte eigentlich noch viel mehr über dieses London, in dem wir in der Zukunft so viel Spiel erfahren und sowas. Und das war im ersten Buch alles viel stärker angelegt. Und auch das, finde ich, verliert er so ein bisschen im zweiten
Vor allen Dingen, ganz ehrlich,
Buch.
Der Typ hat auch so viel, gerade, ich habe schon wieder vergessen, weil Peripheral habe ich halt, wie gesagt, vor einem Jahr gelesen. Ja, ne? Und als du The Aunties gesagt hast, diese Idee, dass das so Tanten sind, KI-Tanten, die auf alle aufpassen. Ja?
So alte Tanten halt, die schon immer alles
wissen. So alte Tanten, die alles wissen. Wo ich so dachte, alleine die sind schon so gut, da würde jemand mit einer Geschichte, die sich rund um die dreht, einen eigenen Roman schreiben. Genauso wie jetzt mit dieser App-Whisperer-Frau, Verity Jane und der AI. Ich würde einfach so einen Coming-of-Age-Roman, hätte mir auch gereicht, mit dieser AI zusammen, wie die dann irgendwie unabhängig wird. Letztlich ist das auch so ein bisschen so. Aber komische, ich weiß nicht, die Kapitel waren auch sehr kurz in dem Buch. Ich hatte das Gefühl, als wäre das so eine Rumpfgeschichte gewesen, wo sie irgendwann gesagt haben, okay, wir bringen das jetzt so raus. Wir kriegen es jetzt nicht mehr anders hin oder so, wegen dieser Umarbeitungssache, die da sein musste. I don't know.
Ja, vielleicht. Das wäre jetzt wirklich mal wahnsinnig spannend, wenn man irgendwann sowas, so ein Manuskript auftauchen würde, wie es vorher war, um rauszufinden, was hat er denn da eigentlich umgeschrieben? Ich weiß nicht, ob er sich, da hat er sich, so viel ich gesehen habe, nirgendwo geäußert zu, was da, also er hat es halt dann doch sehr offen gelassen, ne? Was er genau wie umgeändert hat.
Und ich hatte mir nur einen Zettel geschrieben, da steht drauf Muji Bag, weil eine Figur trägt immer so ein Muji Bag mit sich rum. Der kommt ungefähr, ich glaube, 25 Mal vor in diesem Roman.
Er wird auch mal beschrieben, wie er halt entwickelt wird und sowas. Ja.
Und ich dachte so, ich hab dann gedacht, okay, es ist sozusagen William Gibsons Humor im Kontrast zu den sehr, was weiß ich, so steampunkig, barock angezogenen Leuten aus der Zukunft, ist dann hier diese sehr simple Figur mit dem Muji Bag, weil wir wissen alle, das Muji ist diese japanische Marke, die so sehr sehr simpel, sehr minimal ist, ohne irgendwelche Merkmale. Vielleicht sollte das ein Kontrast sein. Nur, ich dachte dann immer so, was hast du mit dem Muji-Bag, Kollege? Ne? Und das ist so ein Fetischismus in dem Punkt, dem er immer schon nachgegangen ist. Er hat sowas ja auch mal beschrieben in sowas wie Distrust That Particular Flavor, so non-fiktionale Sachen habe ich von ihm auch schon mal gelesen. Da redet er über sowas, was passiert, wenn er so einen Laden besucht, wie er da reinguckt und was er da so findet und wie er das Alte mit dem Neuen verbindet. He's kind of lost in this one, würde ich sagen.
Schade, ne? Also ich weiß, es tut mir auch wirklich leid, dass wir so ein bisschen enttäuscht sind. So.
Ja, tut mir auch ein bisschen leid. Ich habe jetzt noch eine tolle und eine total beschissene Stelle, die ich irgendwie zum Abschluss gerne lesen würde. Ja. Zum einen kurze Beschreibung von William Gibson von, was ist das für ein Typ, den wir da gerade sehen? Der Satz, seems to be a deep burrowing, low-profile square miler with pretensions to Soviet bureaucratic DNA. Fand ich zum Beispiel einen mega Satz. Und dann nochmal zum Thema, wie viele Figuren davor kommen und William Gibson doesn't care himself, ja, doesn't give a shit. Folgender Absatz. Where are you? He asked. The 101 between King City and San Francisco coming up on Silicon Valley. King City? All I know about it, it's not Coalinga. What are you doing? I'm on the back of Grim Tim's bike, the one you saw in Dogpatch. Why? He's part of Unisys network. Ash makes them sound busy, he said. Joe, Eddie, Dixon, Kathy, Caitlin, all in it now. Say hi to Verity, said Rainey from the kitchen, stepping into the frame, Thomas held in front of her. Und du denkst so, who the fuck are you guys? Weißt du?
Ich finde aber gut, dass Thomas vorkommt. Thomas ist nämlich einfach das Baby. Zumindest automatisierte Nannies hat in der Zukunft.
Stimmt.
Die sich immer in kleine rollende Pandas.
Die kleinen rollenden Pandas. Siehst du, jetzt hast du mich wieder versöhnt.
Ja. Siehste.
Kleine rollende Pandas, die sich um Kinder kümmern. Mhm. Die Panda-Nanny. Mhm. Siehst du, und da sind so krass gute Details drin. Deswegen, ich bin hin und her gerissen.
Ja,
dieses Buch, du hast so viele Details, aber es ist so ein bisschen, als würdest du eben über die Wirklichkeit lesen, in der, wie immer in der Wirklichkeit, nicht viel passiert. Mhm. Und die Welt ist aber spannend. Und William Gibson hat vergessen, in dieser spannenden Welt auch eine spannende Geschichte zu erzählen.
Eine gute Geschichte. Brauche auch eine gute Geschichte.
Das ist korrekt. Das ist leider korrekt. Und so ein großer William Gibson ist, dieses Ding hat er so ein bisschen versenkt, der Mann, der Neuromancer geschrieben hat. Einer der ganz Großen. Wenn ihr Bock habt auf diese Welt, lest The Peripheral. Das macht Spaß. Das hat eine Story. Das hat einen Anfang, ein Ende. Da geht es von A nach B. Da geht es auch irgendwo hin. The Agency, not so much. Deswegen, wir können ein Buch empfehlen, eins nicht. Ist doch die halbe Miete, oder?
Ist es, auf jeden Fall, ja. Und ich hoffe ja auch, weil wenn man ihn in Interviews liest, und er ist 71 Jahre alt, wird bald 72.
Verrückt,
er ist
dass
aber,
das danach kommt. Hätte ich jetzt gar nicht gedacht.
Naja, er wird aber 71, jetzt wirklich bald.
Wird
ich meine, im bald, im, bald im
hey,
Sinne von 17.
Von William
März.
Gibson. Von William Gibson erwarte ich. Ist jetzt 71. Wird bald 65. Das würde ich von William Gibson erwarten,
gut,
bei
ja.
so vielen Zeitreisegeschichten. Verstehst du?
Ja, hast recht. Ja. Hast recht. Ja. Aber ich wollte sagen, ich glaube, dass wir so fit, wie er noch ist, wie er halt auch wirklich halt, ich weiß nicht, ob man, wenn ihr ihm vielleicht fassbar folgen wollt, bei Twitter halt, @thegreatestmel, er ist halt wirklich noch sehr dabei und ich glaube auch, dass man noch ein Buch von ihm erwarten kann, tatsächlich. Und da bin ich sehr gespannt,
ich
was
mal
er da
ich hoffe. Ich weiß nicht, ob ich hoffen soll, dass das jetzt noch ein dritter Band aus der Serie ist oder vielleicht nochmal was ganz anderes. Anyway. Wir danken euch fürs Zuhören und mal gucken, schreibt uns doch mal, was ihr denkt. Vielleicht habt ihr Agency ja auch gelesen. Und,
ja, ein paar Leute hatten ja bei Twitter geschrieben, dass sie es gut finden, dass wir ankündigen, was wir lesen, damit sie es auch lesen können.
Absolut. Was natürlich nicht heißt, dass sie es dann auch wirklich lesen. Die finden es einfach nur gut, dass wir es ankündigen.
Ja, aber falls ich bin wieder, ich habe mir in den letzten Podcast habe ich mich immer sehr über das Feedback gefreut. Also
absolut.
Weil irgendwie das ist es ja auch, darum geht es auch, dass man halt, ja, meine, unsere Meinung ist eine Meinung, ja.
Ja, und wenn ihr irgendwas habt, vor allen Dingen, ja, natürlich. aber wir würden uns total freuen, wenn ihr auch hier, wenn ihr uns gerne habt und das noch nicht gemacht habt, bei iTunes unterwegs seid zum Beispiel, wenn ihr da einen Kommentar hinterlässt und 5 Sterne oder so, natürlich top, ja. Gerne, macht das. Und wir hören uns mit der nächsten Ausgabe. Wenn ihr da wieder was mitmachen wollt, können wir schon mal ankündigen. Wir werden uns mal wieder eine TV-Serie vornehmen. Es kommt nämlich die neue Staffel von Altered Carbon raus und auf die bin ich sehr gespannt. Wir sagen tschüss, Jochen Dreier und Max von Malotki. Macht's gut.
Bis dann. Tschüss.
Ach, und eine kleine Sache haben wir noch hier für alle, die sich für die Zukunft interessieren. Das sollen ja 1-2 Leute sein, die auch gerade die uns hören, Future Limited. Wir haben so ein paar, das wisst ihr vielleicht, wir haben uns ja über Deutschlandradio Kultur kennengelernt. Damals hießen die noch so, heute heißen sie Deutschlandfunk Kultur. Und damals haben wir ja quasi eine Sondersendung gemacht über Science Fiction. Wir beide, Jochen und ich, und haben die Leidenschaft dann weitergetragen in diesem Podcast. Weswegen, wenn Kollegen vom Deutschlandfunk Kultur sich melden und sagen, hier, wir haben was mit Zukunft, vielleicht interessiert euch das ja auch, dann geben wir das gerne weiter als Tipp.
Ja, die guten Kollegen haben eine kleine Serie gemacht, die heißt An alle. Wie sagen Sie es denn Außerirdischen? Da werden quasi Nachrichten ins All geschickt an die Außerirdischen. Muss man ja auch mal drüber nachdenken. Und wir werden bestimmt auch eine hinschicken, denn das ist eine Höreraktion. Dazu haben sie aufgerufen. An botschaft@deutschlandfunkkultur.de kann man eine Botschaft schicken und das wird dann am 22. März ausgestrahlt. Wir machen mit ziemlicher Sicherheit und werden vielleicht auch ausgestrahlt und ihr vielleicht auch. Und wir haben gedacht, wir weisen darauf mal hin.
Ja. Wir sind ja selber Außerirdische, ne?
Und wir sind selbst Außerirdische.
Absolut. Wir sagen tschüss, macht's gut.
Nochmal ciao.
Okay, Brudi, hau rein. Hagia, tschüss.